Ja, einen wunderschönen Sabbat wünsche ich euch. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann und mit euch diesen Gottesdienst feiern und erleben kann, hier im Saal und natürlich auch mit allen, die dazugeschaltet haben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und das schauen wir uns mal gerade mal an. Kann man das erkennen? Live Free Jeep steht da drauf. Interessant. Wer möchte nicht gerne frei leben? Aber heißt das, wenn ich mir so ein T-Shirt anziehe, dass ich jetzt frei bin? Oder heißt es, dass ich jetzt frei bin, Jeep zu fahren? Ist bestimmt ein tolles Auto. Ich habe sowas nicht, aber könnte ja sein. Oder macht vielleicht Jeepfahren frei? Müssten wir mal eine Jeepfahrerin fragen. Oder heißt Jeepfahren, dass ich mich nicht mehr an die Straßenverkehrsregeln halten muss? Ich bin ja frei und nicht mehr eingeschränkt. Ich meine, das könnte schon zumindest, was die Straße angeht, betreffen sind ja meistens Geländewagen. Aber ich dachte bislang, dass diese Freiheit nur für Mercedes- und Audi-Fahrer gilt. Man weiß es nicht. Bin ich nur mit einem Jeep frei? Oder ist nicht sogar allein diese Aussage in sich, wie man so schön sagt, ein Paradox? Lebe frei als Befehl, ja, in dem Moment, wo ich den Befehl befolge, folge ich ja schon wieder jemand anderem, bin ja nicht frei. Kann man Freiheit befehlen? Das ist so ähnlich wie wenn der eine Partner dem anderen sagt, nun mach doch mal das, was du willst. Das ist genauso eine paradoxe Aussage, denn in dem Moment, wo der andere das macht, was er will, macht er dann doch wieder, was der andere will, weil er es mir gesagt hat. Ihr versteht das. Es ist ein bisschen kompliziert mit diesem Befehl, lebe frei. Was ist überhaupt Freiheit? Bin ich, bist du frei? Sind wir wirklich frei in unseren Entscheidungen? Wie empfindet ihr das? Wie erlebt ihr das? Würdet ihr sagen, ihr seid frei oder würdet ihr sagen, ihr seid unfrei? So rein aus dem Gefühl heraus erstmal. Frei oder unfrei? Wir können mal eine Umfrage machen. Wer ist für frei? Ja, ein paar. Und wer ist für unfrei? Auch ein paar weniger. Und die meisten haben sich gar nicht gemeldet, weil sie nicht wissen, worauf ich hinaus will vielleicht. Aber weil das tatsächlich auch nicht so einfach ist. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden von Baruch de Spinoza. Das war ein Philosoph aus dem 17. Jahrhundert. Das Zitat ist ein bisschen kompliziert, aber wir nehmen das gleich auseinander. Der sagt, dass die Menschen sich für frei halten, da sie sich eben ihres Wollens und ihres Triebes bewusst sind und an die Ursache, von denen sie zum Begehren und Wollen bestimmt werden, nicht einmal im Traume denken, weil sie dieselben nicht kennen. So, okay, das ist wirklich kompliziert. Aber im Grunde sagt er, die Menschen fühlen sich frei, weil sie glauben, ich habe ja einen Wunsch, ich habe ja Ziele und die kann ich ja ausleben, aber sie machen sich keine Gedanken darüber, warum sie diese Wünsche und Triebe und Ziele und Begehren haben. Und deswegen sagt er, ist das nur eine gefühlte Freiheit? Ist das keine echte Freiheit? Wie sieht das denn aus mit den Ursachen für unsere Wünsche und Träume? Wenn wir nochmal an das Jeep-T-Shirt denken, das ist ja Werbung. Und die Werbung hat das Ziel, uns Wünsche und Träume in den Kopf zu setzen. Bin ich dann frei zu entscheiden? Weil ich denke, oh, das ist das tollste Auto, das brauche ich jetzt. Wenn man sich die Extreme anschaut, dann würden die einen natürlich sagen, es gibt diese totale Freiheit, ich habe freie Wahlmöglichkeiten, ich lebe doch in einem freien Land, ich kann mich frei entscheiden. Und trotzdem können wir diesem Extrem schon gleich entgegenwerfen, kannst du dich wirklich frei entscheiden? Hast du tatsächlich keine Einschränkungen oder Vorgaben in dem, wie du dich entscheiden möchtest? Da gibt es viele Einschränkungen, nicht wahr? Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Jeep. Die erste Einschränkung, die ist mein Geldbeutel. So frei bin ich nicht, mir einfach alles zu kaufen oder zu leisten, was ich gerne möchte. Und dass mein Geldbeutel da begrenzt ist, das hängt an so vielen Faktoren ab, die ich gar nicht in der Hand habe. Allein schon der Faktor, in welchem Land man geboren ist, in welcher Familie man aufgewachsen ist. Viele Dinge beeinflussen die Möglichkeiten, innerhalb derer ich mich entscheiden kann. Heißt es dann, dass wir unfrei sind? Das wäre das andere Extrem. Wir sind ja doch alle gezwungen. Ja? Manch einer empfindet, wenn die Gesetzgebung, wenn das der Staat sagt, ihr müsst jetzt Masken tragen, das ist schon eine Diktatur. Wir haben keine Freiheit mehr in diesem Land. Aber wenn man keine Freiheit hat, hat man dann Verantwortung? Wenn ich keine Freiheit habe für mein Handeln, für mein Tun, wer kann mir dann vorwerfen, wenn ich etwas tue, was falsch ist? Ich habe ja gar nicht die Entscheidungsfreiheit gehabt. Diese beiden Extreme scheinen beide nicht so richtig zu stimmen. Und wie so oft liegt die Antwort in der Mitte. Wir haben weder absolute Freiheit, noch sind wir komplett unfrei. Wir haben einen Spielraum, einen Entscheidungsspielraum, in dem wir leben. Absolute Freiheit wäre Anarchie, wäre am Ende dann doch keine Freiheit, weil sich dann der Stärkere durchsetzen würde. Das wäre, wenn es keine Regeln gäbe. Und am Ende wären dann nur einige wenige frei und die anderen versklavt. Ich hatte gerade eben ja schon das Beispiel mit dem Autoverkehr genannt. Wie wäre das dort, wenn es absolute Freiheit gäbe? Ist so ein Tempolimit, denk mal an meinen Papa, ist so ein Tempolimit nicht eine gemeine Einschränkung meiner Freiheit? Wenn mein Auto 200 kann und da steht 80? Naja, aber wir wissen natürlich, dass diese Regeln ja auch zu unserem Schutz und zum Schutz der anderen gegeben sind. Und wenn da vor der Kurve 80 steht und ich fahre mit 200 durch, komme ich meistens am anderen Ende nicht mehr heil an. Das heißt, sicherlich bedeuten die Einschränkungen meiner Freiheit im Straßenverkehr eine Einschränkung meiner Freiheit. Sie bedeuten aber gleichzeitig Sicherheit für alle. Sie schützen mich und andere vor Unfall und Tod. Und solche Regeln zu überschreiten, kann halt übel enden. Letztlich haben wir eben nur eine beschränkte Freiheit. Sie ist begrenzt, hatte ich gerade eben schon gesagt, durch unsere Herkunftsgeschichte, unsere Familie, unseren wirtschaftlichen Status, unsere Gesundheit, die Gesellschaft, wenn wir nur einmal diese objektiven, diese äußeren Rahmenbedingungen anschauen. Und wir wissen, dass wir natürlich noch von ganz anderen inneren Dingen oder von jenseitigen Dingen begrenzt werden. Können wir wirklich frei wählen? Oder ist unsere Wahl nicht häufig, wie man so sprichwörtlich sagt, die zwischen Pest und Cholera, die für das kleinere Übel? Dieses Jahr ist ja auch wieder Wahl. Ne? Da fühlt man sich manchmal so an dieser Stelle, ne? Dass man sagt, so, die Wahl ist halt doch ein bisschen eingeschränkt. Wenn wir in die Bibel schauen, und ich möchte mit euch heute Römer 6 betrachten, ihr wisst, wir arbeiten uns durch den Römerbrief hindurch, dann geht es im Römerbrief eigentlich so auch um diese Frage, in diesem Kapitel. Und ich glaube, dass die Bibel an dieser Stelle viel ehrlicher mit uns umgeht. Um es vorneweg zu nehmen, Paulus, die Bibel sagt uns, du hast die Freiheit zu wählen, wessen Knecht du sein möchtest. Aber es ist eine Freiheit, die wir haben. Die Grundlage für diese ganze Betrachtung, die wir jetzt schauen wollen, ist das, was wir in den letzten Wochen und Monaten angeschaut haben, die ersten 5 Kapitel. Und die Aussage ist da eindeutig. Wir sind alle Sünder, wir brauchen alle Erlösung und die Erlösung gibt es allein durch Jesus Christus, durch sein Opfer und durch seinen Tod und seine Auferstehung, was wir im Glauben angenommen haben. Und weil wir das im Glauben angenommen haben, das hat Karin gerade eben schon in ihrer Einleitung vorgelesen, haben wir Frieden mit Gott. Nicht erst irgendwann, sondern jetzt schon haben wir die unmissverständliche, klare Zusage Gottes, du bist mein Kind, du bist erlöst. Und diesen Prozess oder das, was sich daraus folgt, das betrachtet der Apostel jetzt in dem Kapitel 6. Und da gibt es so 2 Abschnitte. Der erste ist 1 bis 11. Da geht es um den Herrschaftswechsel durch die Taufe. Und das Thema sparen wir uns mal auf für die nächste Taufe. Da werde ich dann eine Taufpredigt zu diesem Thema machen. Und wir schauen uns diesen zweiten Teil an, der den gleichen Gedanken noch einmal aufgreift. Der Abschnitt geht ab Vers 12 los, aber wir lesen einmal die Verse 15 bis 18. Nach der neuen Leben-Übersetzung lese ich euch den Text vor. Bedeutet das, spricht, dass wir erlöst sind und dass die Gnade alle Sünde weggenommen hat. Bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, und ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, der ihr anvertraut wurdet. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Im Grunde sagt der Apostel, du hast die Wahl, wessen Sklave du sein willst. Das ist schon ein hartes Wort. Erst einmal beginnt er ja mit diesem bösartigen Vorwurf in Vers 15, der ihm ja tatsächlich so gestellt worden ist. Wenn es diese Gnade gibt, wenn wir tatsächlich alle aufgrund unseres Glaubens gerettet werden, dann können wir doch sündigen, wie wir wollen. Die Gnade ist immer größer als die Sünde und deswegen viel Spaß dabei. Und er sagt, das ist völlig falsch verstandene Freiheit. Das ist gewissermaßen das werksgerechte Missverständnis der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Der Gedanke, ich könnte tun, was eben mir der Rahmen irgendwie ermöglicht. Und dass dieser Gedanke völlig schief ist, wird eben in diesen ersten 11 Versen widerlegt, weil wir durch die Taufe der Sünde gestorben sind und in Christus zu einem neuen Leben auferstanden sind. Und er widerlegt es auch durch das, was er dann hier in unserem Predigttext formuliert hat. Er sagt, es ist doch eure eigene Erfahrung, dass ihr früher, als ihr ohne Gott gelebt habt, ein Leben führtet, was keine guten Früchte hatte und was euch letzten Endes in den Tod geführt hat. Gesetzlosigkeit ist eben nicht Freiheit. Genauso wenig wie das Missachten der Verkehrsregeln mir die totale Freiheit gibt, sondern am Ende in die Katastrophe führt. In Vers 16, wir schauen mal einmal weiter, formuliert er dieses Bild vom Sklavenmarkt. Das ist etwas, was uns natürlich nicht so geläufig ist wie ein Menschen, der damals in der Antike lebte. Dort gab es eben Sklavenmärkte, wo Menschen teilweise sich selbst verkauft haben, weil sie vielleicht Schulden hatten, die sie nicht begleichen konnten. Und sie haben sich selbst in die Sklaverei verkauft. Und dieses Bild greift Paulus auf und sagt, welchem Herrn du dich verkaufst, dem musst du auch gehorchen. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da kannst du nicht sagen, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt. Wenn du einmal da drinne steckst, dann musst du da auch durchhalten. Das ist so, wie Spinoza das eben auch formuliert hat. Letzten Endes leben wir nur in einer Scheinfreiheit, wenn wir glauben, wir hätten freie Wahl und nicht betrachten, auf welcher Grundlage, auf welcher Basis wir eigentlich überhaupt leben und denken und handeln. Wenn wir ein paar Verse weiter vorne schauen, ab Vers 12, sagt Paulus, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Für Paulus ist das letzten Endes ja so ein triebgesteuertes Leben, wo man macht, wozu man gerade mal eben Lust hat, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Und er hat das schon im ersten Kapitel ausführlich ausgebreitet, was er darunter versteht, zahlreiche Verfehlungen und Verwerfungen. Paulus sagt, der Mensch von sich ist ein Egoist und denkt zunächst einmal nur an seinen eigenen Vorteil. Aber diese natürliche Veranlagung befreit uns nicht von der Verantwortung, hier doch auch uns zu entscheiden und zu sagen, will ich tatsächlich so triebgesteuert leben, ohne jegliche Kontrolle, ohne jeglichen Gedanken über die Konsequenzen? Selbst wenn wir nicht vollkommen frei sind, haben wir doch alle eine relative Freiheit. Wir haben die Chance zu entscheiden, ob wir so, planlos auf die Katastrophe zusteuern oder ob wir uns einem anderen Maßstab, einem anderen Wertesystem, nämlich der Gerechtigkeit, unterordnen wollen. Und für diese Entscheidung, dass wir diese Entscheidung treffen können, dafür ist Christus für uns gestorben. Er hat uns in die Lage versetzt, uns zu entscheiden zwischen dem Herrscher, den wir folgen wollen. Und so sagt er, bist du Sklave der Sünde oder willst du Sklave der Gerechtigkeit sein? Oder Sklaven des Gehorsams, wie er es nennt. Wir können mal einen weiterklicken. Wenn er hier von Gehorsam spricht, dann geht es nicht um eine auf einmal neu eingeführte, doch Werksorientierung, sondern es geht vor allem um den Glaubensgehorsam. Und das formuliert er ja auch. Es gab Glaubenslehren, die euch vermittelt worden sind, dazu habt ihr ja gesagt, Vers 17 sagt er das. Und wenn wir ein Beispiel dafür suchen wollen, wo diese Glaubenslehren der ersten Christen zu finden sind, wäre 1. Korinther 15 eine Möglichkeit. Dort steht, Christus ist gestorben, am dritten Tag auferweckt, aufgefahren in den Himmel. Das sind die entscheidenden Dinge, die die Grundlage unseres Lebens verändert haben. Und gleichzeitig verkündigt eben Paulus nicht eine beliebige, billige Gnade, sondern eine sehr anspruchsvolle Gnade Gottes, so wie es der evangelische Theologe Peter Stuhlmacher formuliert hat. Und dieser Anspruch besteht darin, dass wir uns ganz bewusst in den Gehorsam unter Christus stellen. Wir haben die Wahl, Christus zu folgen. Und indem wir diese Entscheidung getroffen haben oder treffen, übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung für unser bisheriges Leben in Sünde und geben dies an Christus ab und entscheiden uns für ein neues Leben in der Verbindung mit Christus. In Vers 22 formuliert er das so: Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, die Rechtfertigung aus dem Glauben führt uns unmittelbar in die Beziehung und die Heiligung unseres Lebens durch Jesus Christus. Heiligung heißt, dass der Heilige Geist in unserem Alltag anfängt zu wirken, dass wir bereit sind, die Werte zu leben, die Christus uns vorgemacht und vorgelebt hat. Und am besten, nach meinem Empfinden, sind diese Werte zusammengefasst in Galater 5, 22 und 23. Und die Verse wollen wir uns auch noch einmal anschauen. Galater 5, 22 und 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und davon, nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Im Gegenteil. Wenn wir uns für Christus als unseren Herrn entscheiden, dann sind das die, ich sag mal, natürlichen Früchte, die wachsen. Sind das die logische Folge dessen, wenn man in der Nähe von Christus ist? Wenn ich täglich die Nähe Christi suche, ist das gewissermaßen der Dünger, der diese Früchte wachsen lässt. Wir haben eine relativ freie Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue treffen wir diese Entscheidung: Möchte ich Sklave, möchte ich Diener Christi sein? Und wenn ich mich für ihn entscheide, entscheide ich mich für diese Werte. Entscheide ich mich jeden Tag aufs Neue, mit Liebe zu reagieren, Freude zu suchen, Frieden zu stiften, Geduld und Freundlichkeit in meinem Leben wachsen zu lassen, den anderen mit Güte zu begegnen, treu zu sein, sanft und auch selbst beherrscht. Wie Paulus das den Römern entfaltet, also wie sie das praktisch ausleben können und welche ja eben noch sehr konkreten Forderungen er dort an dieser Stelle formuliert, das ist auch Thema des Römerbriefs. Da müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden. Das kommt nämlich erst in Kapitel 12. Am Anfang, die ersten 11 Kapitel, entfaltet Paulus, sagen wir, seine Theologie. Und ab Kapitel 12 kommen dann die praktischen Lebenstipps. Aber dieser Blick auf die Früchte des Heiligen Geistes ist letzten Endes das, was die Grundlage darstellt für ein Leben als Sklave, als Knecht Gottes. Die Frage, mit der wir uns diesem Text in Kapitel 6 genähert haben, war: Wem dienst du? Und der moderne Mensch würde eigentlich am liebsten sagen: Ich diene niemandem, ich bin frei. Ich habe die freie Entscheidung. Lebe frei. Oder wenn wir eben den guten Spinoza oder auch Paulus, die tatsächlich an der Stelle ganz gleich denken, zitieren, heißt es nicht: Lebe frei, sondern lebe ein Stück freier. Entscheide dich für ein besseres, für ein freieres Leben. Und diese Entscheidung bedeutet die Entscheidung für Christus als unseren Herrn und nicht der Sünde. Denn, und so schließt er, und so möchte ich auch meine Predigt schließen, in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.